Willkommen zu einer neuen Folge Popcorn und Finanzen. Die zweite Folge schon im neuen Jahr. Ich bin der Stefan Lendi.
Und ich bin Amelie Galladay. Und wir freuen uns beide sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid.
Und ein spannendes Thema haben wir. Wir reden über Care-Arbeit und wir reden über Mental Load, also über die Belastung, die man eben hat, wenn man sich um Menschen, die einem nahe sind, kümmert. Belastung nicht nur durch die Organisation, sondern vor allem auch durch die ganzen Emotionen, die ja auch damit einhergehen. Das Gast bei uns heute von der ZHW, Dozentin Dr. Philomena Sabatella, Psychologin, forscht und arbeitet zum Thema Mental Load und erklärt uns eben auch, warum mach doch einfach eine Liste oder delegiert das doch einfach jemandem eben nicht die Lösung ist, sondern eben gerade noch mehr Frust auslöst. Willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr, heute dafür mit euch da sein.
Mental Load, das ist ja etwas, wo vielen von uns inzwischen ein Begriff ist, aber selten wird das wirklich gut besprochen und noch seltener werden eben auch die finanziellen Seiten davon mitdenken.
Und genau die diskutieren wir heute. Jetzt müssen wir aber zuerst Philomena noch verstehen. Gibt es denn so eine klassische Definition von Care-Arbeit? Was genau ist das? Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Genau, also unter Care-Arbeit wird vor allem verstanden, wenn sich Menschen um andere Menschen kümmern, um ihnen den Alltag zu ermöglichen, sie zu fördern, um sie zu sorgen, wenn es eben um Kinder geht. Also wirklich, ich als Mensch kümmere mich um jemand anderes und die Person ist meistens auf meine Unterstützung angewiesen. Und Care-Arbeit ist halt schon auch definiert dadurch, dass es gratis Arbeit ist.
Aber zuerst mal, Philomena, wie geht es dir heute auch eben punkto Care-Arbeit und Mental Load?
Ich bin jetzt in einem Alter in dem sogenannten Sandwich oder auch Rush-Hour des Lebens, wie man es auch so nennt, wo man eigene Familie hat, natürlich die auch im Vordergrund steht, aber halt auch die eigenen Eltern vielleicht in ein Alter kommen, wo sie halt mehr auch müssen Hilfe leisten. Ich glaube, man kennt alle den Anruf, ja, nicht alle, aber je nach Generation, den Anruf von den Eltern, die das Internet irgendwie kaputt gemacht haben. Und dort muss man schauen. Das sind so die einfacheren Sachen. Aber natürlich kommen dann dort auch gesundheitliche Aspekte hinzu. Vielleicht eben, wenn Eltern auch noch Migrationshintergrund haben, kommt auch dort immer die Übersetzungsarbeit, die man dann auch noch leistet. Das kann sehr, sehr vielfältig sein. Genau.
Das hat je nach Generation. Amelie, bei dir ist das schon das Thema Care-Arbeit, Mental Load?
Ja, tatsächlich. Und eben auch mir hat es jetzt nochmal eine neue Definition von Care-Arbeit gebracht, was das alles umfasst. Eben auch zum Beispiel, wenn es Grosse anruft, weil irgendwie ein iPad nicht geht. Eben wenn Angehörige Unterstützung brauchen. Aber auch im Alltag einfach das ganze Mitdenken, das denke ich, das betrifft alle Generationen. Wie ist es bei dir, Stefan?
Bei mir ist es auch so. Papi 92. Auf dem Weg ins Pflegeheim, Wohnung auflösen, dort schauen, betreuen, Mami schwer Demenz seit 10, 15 Jahren. Ich habe mal nachgerechnet, jetzt auf die Folge, es sind etwa 20 bis 25 Stunden jede Woche an Care-Arbeit. Und es ist wirklich, glaube ich, wie eine Sage, was auch schon rausgekommen ist von der Definition, es nimmt einem, es sagt einem irgendwie fast niemand danken, es wird nicht wahrgenommen, es wird nicht wertgeschätzt, es wird nicht bezahlt. Und das System verlässt sich teilweise auch darauf, dass die Care-Arbeit einfach gemacht wird. Aber gibt es dann, Philomena, gibt es so eine offizielle Definition, was denn Care-Arbeit ganz genau ist?
Die gibt es tatsächlich. Und eben unter Care-Arbeit versteht man sehr offen Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, um sie beim Alltag zu unterstützen, aber auch zu fördern und zu versorgen. Und fördern, wenn es um Kinder geht natürlich. Aber auch eben pflegen. Und die Arbeit, die wird eben auch gratis geleistet. Das ist die Definition auch von Care-Arbeit, weil sonst sind es ja häufig bezahlte Einrichtungen, die sich um diese Aufgaben kümmern. Sei es ein Pflegeheim, eine Kita, ein Spital, je nachdem. Also, genau.
Und da ist auch der Zusammenhang dann oder Care-Arbeit und eben der Mental Load, weil du sagst, das ist ja alles etwas, wo noch dazukommt, nebst der Arbeit, nebst allem. Wo genau ist der Zusammenhang Care-Arbeit und Mental Load? Wie definierst du den wissenschaftlich?
Ja, also gut, wissenschaftlich, da muss ich halt einfach ganz kurz vorausschicken, dass Mental Load nicht so stark beforscht ist, weil es ist nicht so ein junges Thema, muss man sagen. Es gibt es als Begriff schon seit den 80er Jahren. Aber erst seit Corona und der Corona-Pandemie ist Forschung dazu aufgekommen. Darum versuche ich mal die Frage etwas anders zu beantworten. Ich habe mal eine Kollegin von mir hat mal aufgeschrieben, wie viel Care-Arbeit sie leistet und ist auf etwa einen 15-20% Job gekommen. Was etwa hinkommt mit den Stunden, die du vorhin genannt hast. Oder? Und das ist nicht wenig Arbeit, die man einfach so leistet, damit eben ein System einfach auch funktioniert. Jetzt zu deiner Frage, wo sehe ich den Zusammenhang? Oder? Natürlich, so, je mehr Care-Arbeit ich muss erledigen oder ich halt einfach übernehme, je mehr steigt halt auch die ganze Organisation dahinter. Oder? Also sechs, eben jetzt mal fiktiv, heute Morgen, das ist jetzt nicht fiktiv, das ist natürlich real gewesen, meine Kinder irgendwo müssen versorgen, aber dann habe ich vielleicht am 12. einen Termin, wo ich meine Mutter muss begleiten. Ich muss vielleicht daran denken, dass ich das dann eben auch muss machen. Ich muss vielleicht den Arzttermin organisieren. Vielleicht gibt es dort noch ein Follow-up. Und dann kommt vielleicht noch am Nachmittag noch etwas anderes, wo ich fühle, es müssen ja nicht immer nur Angehörige sein. Vielleicht können es auch Freunde in Not sein, Freundinnen. Vielleicht muss ich auch dort noch mal etwas erledigen. Und auch das muss ich alles, und das ist auch wichtig, Mental Load ist nicht unbedingt, und darum sage ich auch, delegieren lange einfach nicht, wer die Aufgabe macht, sondern wer denkt daran, dass das gemacht werden muss.
Wo hast du persönlich amigs mit Mental Load zu kämpfen oder betrifft es dich?
Ich glaube, jetzt so in der Ursprungsfamilie habe ich das recht gut geklärt. Natürlich auch nicht alles. Mit den eigenen zwei Kindern, die viel eben Care-Arbeit halt abverlangen. Und man meint immer nur, man denkt immer nur an die kleinen Kinder, aber es sind auch dann die älteren Kinder, die dann eben auch Aufmerksamkeit brauchen bezüglich Schule oder halt sonst Sachen. Man darf sie auch nicht aus den Augen verlieren, nur weil sie älter sind, oder? Also sie gehen durch schwierige Phasen durch. Dann eben das mit den eigenen Eltern, wo ich natürlich auch eine ungünstige Position habe in der Familie mit zwei älteren Brüdern. Weil, und das muss man halt gleich auch mal gesagt haben, Care-Arbeit ist doch eine Arbeit, die auch in der Schweiz mehr Frauen übernehmen.
Also, dass du einfach mehr übernimmst, anstatt einfach ein Drittel und deine Brüder auch je ein Drittel würden tragen.
Genau, ja. Genau.
Und wie gelingt es dir, mit dieser Care-Arbeit so umzugehen, dass du selber dabei nicht untergehst? Mhm.
Also, das Erste ist ganz banal, oder? Das Erste ist wirklich, man muss sich halt wie bewusst werden, dass man das leistet und wie sehr es einen beeinträchtigt oder auch nicht. Und das war, glaube ich, so mein erster Schritt gewesen, wo ich mich mit dem Thema angefangen habe, auseinanderzusetzen, vor etwa 5-6 Jahren, wo ich gemerkt habe, hey, da gibt es irgendein Ungleichgewicht. Und dann muss man sich, glaube ich, so, schon ganz ehrlich fragen, und vielleicht kommen wir im Verlauf vom Podcast nochmal darauf zurück. Es ändert sich nicht ohne Arbeit. Oder? Also nur feststellen, dass das so ist, ist ein erster wichtiger Schritt, aber führt zu keiner Veränderung. Und wenn man etwas ändern will, braucht es halt wieder Arbeit, wo man muss investieren, damit sich Dynamiken wieder anpassen, oder? Weil, und das ist auch so etwas, man ist nicht seit heute erst in dieser Situation, sondern das ist in einer Beziehung, in einem Familiensystem, in einer Nachbarschaft, wie immer, hat sich das meistens schon länger so eingespielt. Und etwas, was schon lange so läuft, verändere ich nicht in 3 Tagen. So.
Du hast gerade vorher erwähnt, eben von der Kollegin, wo das ein 15-20%-Job wäre, oder auch bei dir, Stefan, wenn man die Stunden anschaut. Jetzt gibt es einen Moment, wo dir die finanzielle Seite von dieser Care-Arbeit wirklich bewusst worden ist?
Erstmal ist mir bewusst worden, als ich in Mutterschaft bin. Und als ich natürlich das Pensum reduziert habe und mich damit auseinandergesetzt habe, ja, was heisst das für meine Vorsorge, wenn ich dann plötzlich nicht mehr 100% arbeiten kann, sondern 40% arbeiten würde. Und habe mich damit auseinandergesetzt und habe wie für mich dann entschieden, ich muss mindestens 70% weiter arbeiten, wenn ich zurückkomme, damit ich auch nicht in die Altersarmut verfalle. Das war das erste Mal, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Aber das war so wie eine Basic-Vorsorge-Überlegung, von meiner Meinung nach. Und dann aber mich mehr mit der finanziellen Vorsorge und eben, wie es weitergeht und was ich sonst mit meinem Geld könnte anstellen könnte, das ist erst vor 2-3 Jahren passiert. Wo ich würde sagen, wo es ein bisschen mental hat angefangen zu schauen.
Eben so der Gedanke an die Vorsorge, also eben, was ist denn, wenn ich einmal pensioniert bin, schon bei der Frage, hey, ich werde jetzt Mami, schon dort muss man sich die Frage stellen, dort fängt der Mental Load an. Wie ist das bei dir, Amelie? Du bist blutjung, aber auch dort gibt es ja bereits so einen Mental Load, wo man mal drückt. Wie ist das bei dir und bei deiner Generation?
Ich denke, das Thema ist wirklich sehr präsent eben bei Familien oder eben auch gerade bei Paaren. Aber ich denke, das betrifft auch eben junge Menschen, gerade auch wenn man denkt, eben, dass viele mit Ausbildung, mit Job, mit irgendwie noch Sport machen, ein soziales Umfeld pflegen und noch Self-Care praktizieren bei dem Ganzen. Das betrifft uns auch. Wie erlebst du das so in der Praxis?
Genau, also einerseits, das ist, haben wir am Anfang nicht erwähnt, bin ich auch Kind- und Jugendtherapeutin und bin dort natürlich auch mit Jugendlichen im Kontakt. Und andererseits aber versuchen wir tatsächlich gerade jetzt ein Forschungsprojekt zu diesem Thema zu lancieren, wo es eben um Mental Load bei Jugendlichen geht. Und eine Vorstudie hat schon aufgezeigt, dass das bei ihnen tatsächlich ein Thema ist, aber natürlich Thematiken ganz andere sind, als jetzt bei Erwachsenen oder bei Familien. Eben dort sind Sachen wie, also wenn es bei 14- bis 18-Jährigen gemacht ist, vielleicht nochmal ein Stück jünger. Aber dort stehen Themen im Vordergrund wie Druck durch Eltern, Beziehungen zu Peers, Social Media, aber auch dann eben Berufsbildung und so weiter, wo ihnen eben auch viel, wirklich viel Denkarbeit quasi. Oder aber auch manchmal sich kümmern um kleinere Geschwister, die kümmern um Eltern. Das kann auch in der Altersgruppe schon ein Thema sein.
Hat das zugenommen bei dieser Altersgruppe im Vergleich zu früher?
Ja, definitiv. Also jetzt aufs Mental Load spezifisch kann ich es natürlich nicht sagen, weil wir noch viel zu wenig darüber wissen, aber ich würde sagen, so die ganze, der ganze Stress, Leistungsdruck oder allgemein auch Gedanken, die sich schon viel jüngere Kinder machen müssen, das hat zugenommen. Weil einfach ja, Themen mehr
wurden. Auch existenziellere Gedanken. Also, da haben wir es ein bisschen einfacher gehabt als eure Generationen, Amelie.
Und wahrscheinlich spielen auch die sozialen Medien dann eine Rolle. Könnte ich mir vorstellen, dass wir eben heute einfach in einer ganz anderen Realität sind als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren.
Ja, definitiv.
Ich finde es umgekehrt aber noch spannend, Amelie. Du hast vorher wirklich gesagt, hey, ja, wir haben auch Mental Load und so und so und so. Ich habe, wenn ich das formuliere, Mental Load, ich tue mich immer schwer und bin noch, glaube ich, von der Generation, die noch sagt, das ist eher auch so ein Privatsachenthema, der Mental Load. Den hat man, den trägt man und das löst man und das macht man mit sich irgendwie aus. Ich bin mega beeindruckt davon, dass du gesagt hast, hey, look, das und das ist auch Mental Load. Ist das die Privatsache? Ist das etwas, was unseren Generationen noch anhängt, wo wir dringend ablegen sollten? Oder ist doch in der Gesellschaft auch eine gewisse Offenheit da, um eben auch über so Themen offen zu sprechen?
Ich glaube, es ist noch ambivalent im Moment. Oder? Einerseits eben erlebe ich habe schon lange viel gut, irgendwann ist das Mental Load-Thema auch vorbei und ich werde nicht mehr angefragt und irgendwie wird es immer mehr. Ich glaube, die Seite gibt es, die darüber reden will, die das auch ein bisschen zeigen will. Aber ich erlebe auch immer wieder abwertende Kommentare diesbezüglich. Wir haben jetzt nochmal ein Thema raus. Gibt es das wirklich? Was soll? Also so, der Ton gibt es auch. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, weil was macht man mit Mental Load oder indem man darüber redet? Man macht etwas sichtbar, wo es nicht gibt sonst, oder? Wo nicht sichtbar ist, nicht wo es nicht gibt, wo es nicht sichtbar ist. Genau, das ist noch ein wichtiger Unterschied. Und wir reden vor allem von irgendwelchen Arbeit, die irgendwelche Menschen leisten, oder? Und das heisst, wenn ich dann plötzlich sage, hey, schau, ich mache das alles und vielleicht will ich das alles einfach auch nicht mehr machen, dann muss das mir irgendjemand abnehmen, oder? Und das stößt halt nicht immer auf, manchmal stößt das halt sehr auf Widerstand. Und das zeigt sich dann eben, glaube ich, in diesen abwertenden Kommentaren. Und jetzt zu deiner Frage, aber wieso das so häufig eine Privatsache ist. Da muss ich schon sagen, wenn ich vor allem den Diskurs ein bisschen europaweit oder vor allem halt nach Deutschland ausgerichtet beobachte, oder? Dort wird schon auch viel als gesellschaftliches Konstrukt diskutiert. Oder was heisst das gesellschaftlich, der Mental Load? Woher kommt er aus der eben vielleicht eben nicht vorhandenen Gleichberechtigung? Was müsste der Staat viel mehr machen, dass der wegfällt? In der Schweiz wird tatsächlich nicht so viel darüber geredet. Also das ist auch etwas, wo tatsächlich, ich glaube, landübergreifend ein bisschen unterschiedlich ist.
Ich finde es so spannend, dass eben der Begriff Mental Load, dass da so eine Debatte aufkommt und jetzt kommt wieder etwas Neues. Im Grunde genommen reden wir doch von Druck, von Stress, von nicht wissen, was man noch alles machen muss. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, eben, ich habe deine Definition Philomena sehr hilfreich gefunden, weil eben im Alltag da macht man einfach, da bringt man sich ein, da hat man das Gefühl, ah, ich möchte helfen, ich möchte unterstützen. Und erst wenn man dann mal einen Schritt zurücktritt, wird man sich überhaupt bewusst, was Mental Load alles umfasst, dass es eben so viel beinhaltet, sich um andere kümmern, sich um eine gute Stimme kümmern und noch alle eigenen Sachen regeln.
Mhm, genau. Und wenn ich mir jetzt erleben kann, oder? Ich meine, ich und Isabel Willems, wir haben so Therapiekarten gemacht vor 2 Jahren und haben ein Modell versucht zu erstellen, anhand von Forschung und anhand von eigenen Ideen. Und wir haben dort eben vieles dazu genommen, so konkrete Sachen, oder? Wie eben, ich muss noch Haushalt, bla bla bla, all diese Sachen. Aber dann gibt es auch wie Sachen, die gar nicht so vielleicht zum Mental Load ganz klar gerechnet werden, aber auch Sachen wie, was sind meine Wertehaltungen als Eltern zum Beispiel, oder? Wie gehe ich damit um, wenn plötzlich meine Kinder kiffen oder Suchtmittel? Muss ich ja auch irgendwie lösen für mich, oder? Mache ich das mit dem Partner? Habe ich überhaupt einen Partner? Und so weiter. Und dann aber, was auch noch ein wichtiger Aspekt, der dazukommt, ist der sogenannte Emotional Load. Wo wir halt auch, nicht nur ich und Isabel, sondern auch, ist ja die gleiche Isabel übrigens.
Die Isabel, die jetzt auf deine Kinder aufpasst, während du da bist und Care Work macht für dich und deine Familie.
Das muss man auch sagen, da ist eine andere Frau für mich eingesprungen. Ja, genau. Auf jeden Fall, und wir erzählen das zu dem Mental Load, oder? Weil um das geht es auch. Um was geht es? Wenn du mir jetzt erzählst, hey, boah, ich habe mega Streit mit XY, oder? Dann nehme ich das auf. Und dann aber, was passiert? Dann werde ich dich wahrscheinlich in 2 Tagen, wenn ich dich wieder treffe, hey, wie geht's? Haben wir immer noch, hast du das können klären? Und das ist auch, oder, etwas, was man aufnimmt. Dass man wie so, also nicht nur der Mental Load, oder? Das ist auch etwas, was ich da im Hinterkopf habe. Hey, ich muss da mal wieder fragen, ob jetzt der Streit geklärt ist oder nicht. Oder ich muss den Stefan wieder fragen, wie es jetzt seinem Vater wieder geht. Oder, wisst ihr, was ich meine?
Also, das heisst eben, dass man beim Mental Load, da reden wir von Sachen müssen koordinieren, verschiedenste Themen müssen haben, müssen, eben du schaust noch der Nachbarin, oder Philomena, der Nachbarn, die älter geworden sind, du hast Kind, ein Leben. Man muss sich selber schauen. Das ist der Mental Load und gleichzeitig der Emotional Load. Alles, was man emotional mitnehmen aus der Gesellschaft von anderen Leuten, wo man mal zuhören und da sind und uns vielleicht auch zu wenig überlegen, möchte ich dann für all immer da sein? Habe ich die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen dazu?
Das ist auch eine Frage von der Abgrenzung. Und eben, ich stelle mir vor, gerade wenn man Kinder hat, wenn man eine Familie hat, dann hat man ja dann auf einmal eine Verantwortung für andere Menschen, aber eben auch schon Junge, wenn wir irgendwie in unserem Freundeskreis jemanden haben, wo wir wissen, es geht gerade nicht gut, möchte man ja auch für die Person da sein. Und das kommt dann wie noch dazu. Und es ist immer so ein bisschen im Hinterkopf, habe ich den Eindruck.
Genau. Eben, das ist ein wichtiger Punkt, den ihr beide ansprechen, oder? Weil beim Mental Load, wir kommen nachher sicher noch drauf, oder? Ist ja einer von den Ersten, muss Sachen abgeben, muss Sachen anders machen und so weiter, oder? Da gibt es recht konkrete Vorgehensweisen, die man kann mal ausprobieren, wenigstens. Beim Emotional Load ist noch schwierig, oder? Ich kann es ja nicht übergeben. Ich kann dir nicht sagen, ja, komm, tu dich unter Stress von meinen Kindern, oder? Das kann man natürlich mit dem Partner vielleicht aushandeln, oder? Da geht es viel mehr um Abgrenzung, oder bei Freunden. Wie zu sagen, ja, was will ich eigentlich leisten und wo ist aber meine Grenze? Und ich wie muss sagen, nicht, es ist mir egal. Abgrenzung heisst nicht, es ist mir egal. Abgrenzung kann einfach heissen, ja, und das ist das, was mir jetzt noch gut tut und alles, was darüber hinweggeht, merke ich, überfordert mich ja auch. Weil man wird ja dann auch so wie eine Verfügbarkeitsperson, oder? Man geht ja wieder davon aus, dass ich dich dann in 2 Tagen mal frage, wie es dir geht, zum Beispiel, oder? Also das ist schon noch...
Ich habe so ein Gefühl, oder die Abgrenzungsfrage, die wir vorher angesprochen haben, das muss man ja lernen. Du hast bei dir angesprochen, deine beiden Brüder, die weniger übernehmen, wenn es um die Eltern geht. Das sind ja Muster, die sich in der Familie ergeben haben. Gesellschaftliche Muster, historische Muster und. Ich habe das Gefühl, einmal in eurer Generation, ihr seid sehr viel stärker, zum einmal sagen, hey, Moment, stopp, nein. Will ich das? Und die Abgrenzung. Und ich finde es manchmal total spannend, zu sagen, wow, da könnte ich mir im Fall ein Stück davon abschneiden. Und auch mich lernen, besser abzugrenzen. Wie hast du das gelernt? Wie nimmst du das wahr in deiner Generation mit dieser Abgrenzung?
Stefan, das ist lustig, das höre ich nicht zum ersten Mal. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört von Leuten, die eine Generation über mir sind, in der Familie, in diesem Umfeld. Und ich glaube doch, dass bei unserer Generation ein stärkeres Bewusstsein ist oder eben auch, dass man mehr darüber redet, dass wir jetzt auch heute da hocken und über das Thema reden. Das hätte man sich vielleicht früher weniger vorstellen können. Und eben, das Bewusstsein ist stärker und es ist auch okay, wenn man Nein sagt. Das ist auch wichtig, oder? Weil man sagt ja auch wieder Ja zu anderen Sachen mit dem. Und gleichzeitig glaube ich doch, dass das Problem nicht gelöst ist, auch uns betrifft. Und gerade der Emotional Load, den kann man ja sehr schwer von sich wegschieben, wie du vorher gesagt hast.
Definitiv, oder? Also ich meine, eben, das ist auch so etwas, darum habe ich vorhin gesagt, Lösungen ausprobieren. Es ist nicht alles so einfach, wo ich dann erzähle, probier das, und manchmal wird es nicht funktionieren, oder? Und eben sich abgrenzen, emotional sagen, wie, ah ja, das ist jetzt meins und das andere betrifft mich nicht, ist tatsächlich nicht so einfach. Jetzt zum Nein sagen und das, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, ich sage immer, Mental Load, um es verstehen, ist keine Rocket Science, überhaupt nicht, oder? Ich glaube, wir verstehen alle, um was es geht. Aber wie es zustande kommt, was dazu beiträgt, ist nicht ganz so einfach. Und wenn etwas halt nicht ganz so monokausal entsteht, ist die Lösung halt einfach auch nicht ganz so einfach. Und etwas aber, was ich sagen will, was dazu auch beiträgt, was ich in meinem Vortrag einmal wieder sage, sind eben so Glaubenssätze. Ich weiß nicht, ob das... Ja, sagt euch etwas. Gut,
beide nicht. Erkläre es uns. Also der Glaubenssatz, ich stelle mir das so vor, Glaubenssatz im Sinne von, ich bin prägt, dass ich, oder ich jetzt als Einzelkind, ich muss mich um meine Eltern kümmern. Du als einzige Tochter musst dich mehr um die Eltern kümmern als deine Brüder.
Genau.
Und die ganze Familie glaubt das, ist so aufgewachsen, ist so prägt, so erzogen. Und darum ist das einfach normal oder akzeptiert. Oder wie verstehst du Glaubenssätze? Oder was gibt es bei dir
Ich stelle mir das ähnlich vor. Also eben, dass einfach ich selber eine innere Überzeugung habe und die vielleicht gar nicht hinterfrage oder mir auch gar nicht immer bewusst bin, dass ich eigentlich die Überzeugung in mir habe, die aber auch mein Verhalten und mein Denken und mein Handeln prägt.
Genau, ja. Genau das ist es. Oder Sachen, die uns durch die Erziehung, durch das Umfeld, wie auch immer, die haben wir internalisiert und die gehören jetzt zu uns und die erschweren dann halt manchmal Entscheidungen, Handlungen, im Heute und Jetzt. Oder? Und etwas ganz klassisch ist, eben darum aufs Nein sagen, ja, ich darf nicht Nein sagen oder niemand kann mir helfen, ich muss es allein lösen. Oder das sind so klassische Glaubenssätze. Und ich glaube, oder das ist vor der Generationen, nicht Gap, aber Veränderung, sage ich jetzt mal, angesprochen. Und ich glaube, heute sind sich die jüngeren Generationen von Anfang an viel bewusster, dass das da ist. Oder? Dass ich eben, das habe ich sehr schön gefunden, Nein zu etwas sagen heisst einfach auch Ja zu etwas anderem sagen. Das, glaube ich, ist auch nochmal etwas, was sich ändert. Auch das Bewusstsein, dass es das gibt oder? Und dass es aber nicht in Stein gemeißelt ist.
Ich habe die Frage, ist es mir das wert? Möchte ich jedem Menschen eine halbe Stunde zulassen, wenn die Person mir das Herz ausschüttet? Oder möchte ich das vielleicht bei gewissen Leuten auch nicht und mir lieber Zeit nehmen für mich, für ein Self-Care, hast du vorher gesagt, Kameli?
Mhm, das also, kann ja auch wieder zum Mental Load werden, muss man sagen.
Das kann zum Mental Load werden, wenn man mega hohe Ansprüche hat, oder? Also nicht mega hoch. Aber ich sage auch, das ist etwas, was ich in den Vorträgen sage, hey, Self-Care muss nicht eine halbe Stunde Pilates und Yoga sein und muss nicht irgendwie Meditation sein, wenn es überhaupt nicht geht. Self-Care kann einfach auch sein, dass er eine Netflix-Serie schaut. Self-Care kann einfach auch sein, dass er auf eine Kaffeetasse starrt. Self-Care ist für mich einfach, fahre das Nervensystem runter. Es muss sich einfach mal beruhigen, oder? Aber wenn ich den Stress habe, dass ich irgendwie ins Yoga muss und irgendwie gar kein Outfit habe für sie, also jetzt einfach Yoga als Beispiel, oder? Aber ich meine nur, das kann ein Stress werden, wenn so die Vorstellung von Selfcare so wow ist. Und eigentlich ist Selfcare nur System runterfahren, einfach 10 Minuten.
Aber das heisst quasi, wenn dort ein Druck entsteht, ich muss mir jetzt schauen und ich muss dann noch ins Yoga, dass es mir gut geht und noch und noch und noch. Aber du sagst eigentlich so die kleinen, simple Geschichte. Ich bin ein grosser Fan, ich schnappe mir gerne mal ein Glas Wasser und stehe raus an die frische Luft. Einfach mal schnell durchschnaufen, 2-3 Minuten. Und das fährt so das Nervensystem. Aber was machst du, Amix? Was hilft dir so, einfach mal kurz loszulassen?
Also ich finde, kalt duschen hilft extrem. Und vielleicht etwas, was wieder mit mehr mit Bewegung ist, aber einfach rennen geht. Das ist jetzt zwar eigentlich nicht Erholung im Sinne von, dass man ruhig ist, aber habe ich doch das Gefühl, das bringt einen klaren Kopf wieder. Was machst du?
Auch eher so wie die Ruhe suchen, ehrlich gesagt. Oder? Ich finde, mein Alltag läuft mega viel, ständig will irgendwie irgendjemand etwas. Einfach mal Ruhe suchen. Und das kann wirklich auch nur sein, dass ich mal herhocke, wenn jemand dumm ist oder halt, wenn alle heim sind, dass ich rausgehe. So Sachen. Das ist etwas, was mir jetzt die. Und das hilft mir dann einen klaren Kopf. Aber zum Beispiel Rennen ist auch super. Es muss nicht unbedingt sein. Ich habe nicht unbedingt gemeint, dass man muss ruhig sein, sondern einfach, oder es kann ja sein, dass dein Nervensystem ja dann runterfährt, wenn du rennst, weil dich das wie auch beruhigt. Um das geht es mir, glaube ich. Ja.
Jetzt sind wir stark beim Individuum. Ja, ich möchte unbedingt noch so ein bisschen in die Paarebene, in die Bärli-Ebene hineinschauen, wie das dort aussieht bei der Paarbeziehung. Wo, über was, über welche Themen, Mental Load, Emotional Load, Self-Care, und einfach grundsätzlich die ganze Koordination von der Familie und allem, was da noch ansteht, wo müssen Paare heutzutage mehr, besser miteinander reden? Wo besteht Nachholbedarf?
Ich glaube, viele gehen auch normal, also es ist auch sehr legitim, oder? Gehen in die Paar und dann in die Familiengeschichte rein, ohne sich wirklich bewusst zu werden, was das heisst. Oder? Geht allen so, glaube ich. Und es ist auch, wie gesagt, absolut legitim. Und darum ist es manchmal so schwierig zu sagen, was kann ich vorher alles klären, weil ich gar nicht weiss, was alles kommt. Oder? Und ich glaube, zu dem können wir, oder habe ich halt einfach auch schon gesagt vorher, oder? Ich glaube, das Finanzielle ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, oder? Wo man sich muss überlegen, was heisst das finanziell, wenn zum Beispiel jetzt Kinder kommen, wie machen wir das konkret? Was steht alles an, wo ich einfach übernehme, oder? Wenn man bei Mental Load, ohne dass es du merkst. So. Dass man das halt einfach wie klar kommuniziert, oder? Was ist das und was heisst das aber? Heisst das, dass ich das weiterhin mache? Heisst das, dass ich Anerkennung will für das, oder heisst das, dass es ab jetzt ein Teil von dem wieder weg muss von mir?
Du hast gesagt, dass eben etwas weg muss. Eine Möglichkeit wäre ja auch, Aufgaben zu delegieren. Mhm. Wieso ist eine Aufgabe delegieren, jemandem abgeben, nicht automatisch eine Entlastung?
Mhm. Also für mich ist halt eben delegieren hat etwas von kontrollieren, oder? Also das ist, glaube ich, auch noch eine Definition, wo man müsste, wenn man von delegieren redet, mit abgeben, weg, dann bin ich dabei. Wenn man aber von Delegieren redet, mit ich kontrolliere noch, dann sind wir immer noch mit im Problem. Oder? Also zum Beispiel, einer hat mir noch einen Vortrag gesagt, ja, aber wenn ich mir ja eine Putzfrau, eine Haushaltshilfe,
Reinigungsfachkraft, whatever it is. Jemand kommt und mir hilft, mir meinen Haushalt in Ordnung und zu
behalten. Ich kann sehr gerne ein Mann sein. Ja, genau. Wenn ich mir so jemanden zutun, dann muss ich ja immer noch schauen, dass der Schlüssel bereit liegt, dass die Person zahlt wird, dass die Wohnung... Ich dachte, ja, das ist, da hast du genau nichts abgegeben. Dann machst du es. Also, dann tut man physisch nicht mehr putzen, aber ist immer noch mit dem Überlegen, oder? Und das ist der Punkt. Wenn ich etwas abgebe, aber immer noch kontrolliere, dass es gemacht wird, wie es gemacht wird, dann habe ich genau nichts gelöst. Dann mache ich physisch die Aufgabe nicht mehr, bin aber immer noch im Monitoren. Oder? Und das ist genau die Herausforderung. Weil man muss auch, wenn man Sachen dann eben will abgeben, herausfinden, ja, was kann ich abgeben, ohne dass es mich stresst? Nochmal, du hast vorhin gesagt, ich sage es gerne nochmal, die Veränderungen sind klein. Jemand hat mal an einem Vortrag von mir gesagt, ja, für mich ist, also wir haben das Problem von der Bettwäsche gelöst, oder? Die tut von jetzt an immer mein Mann wechseln. Und jetzt schlafen wir seit 6 Monaten in der gleichen. So. Wenn jetzt wenn es jetzt für euch schwierig ist, 6 Monate in der gleichen Bettwäsche zu schlafen, wird es heute ziemlich sicher passieren, dass man es entweder halt dann selber macht oder einen Konflikt auslöst.
Oder hast du es gemacht? Hast du daran gedacht, weißt, das ist im Fall deine Aufgabe und du musst das machen?
Ja, wir haben es besprochen.
Genau. Oder vielleicht, dass du dann auch denkst, ja, dann kann ich es auch gerade selber machen. Ja. Oder ich muss eh nachher nochmal korrigieren gehen. Genau. Siehst du da vielleicht auch die Rolle vom Perfektionismus, wenn jemand sehr hohe Ansprüche hat?
Genau, also das ist etwas, wo wir haben ja schon Forschungsarbeiten dazu gemacht, wo wir zum Beispiel auch Menschen befragt haben, die vom Mental Load betroffen sind. Und die brauchen häufig die Perfektionismuskarte, um das Verhalten zu erklären. Oder sagen wie, ja, es ist aber auch wie, ich habe halt hohe Ansprüche und so. Und ich glaube, das ist einfach wie ein Teil von der Wahrheit. Oder? Natürlich kann es sein, dass ich mega hohe Ansprüche habe, aber ganz ehrlich, niemand kann denen gerecht werden, das glaube ich nicht. Oder? In allem. Überall.
Also es ist manchmal eine Ausrede, wenn du sagst, wenn man die Karte zieht.
Ja,
oder?
Die hat
einfach Ausweg.
Aber von beiden Seiten. Einerseits sagen, ja, logisch komme ich nicht aus dieser Situation raus, ich habe ja den höheren Anspruch. Und dann aber auch vom Gegenüber zu sagen, ja, logisch kann ich nicht helfen, die Ansprüche sind so hoch. Oder? Darum, ein Perfektionismus ist ja auch nichts Schlechtes. Kann es ja auch geben. Ich glaube aber nicht, dass es den in allen Bereichen gibt. Ich glaube, etwas, wo man die andere Person kann... Ich meine, wie perfekt muss ein Lehrgespräch sein? Ich weiss es nicht, oder? Zum Beispiel. Es könnte mir abgeben, die ganze Schulkoordination, jetzt, wenn man von Kindern redet.
Ich finde dort so beim... Mir sind gerade 2 Gedanken gekommen. Der eine ist aus der Wirtschaft, so der Begriff vom sogenannten Ownership. Wenn ich in der Führung etwas delegiere, dann gebe ich das komplett ab. Das heisst, das Thema ist bei dir und du bist vollständig dafür verantwortlich. Alles andere ist eben nicht Ownership. Dort finde ich den Begriff von der Wirtschaft noch spannend. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn die Frage, wem delegiere ich etwas? Und das habe ich im Jus-Studium einmal gelernt. Da gibt's die Sorgfaltspflicht. Ich muss überlegen, welcher Person delegiere ich etwas? Ist das die richtige Person, deren ich das delegiere? Wenn man eben die Bekannte von dir, die im Training war, die sagt, ich habe einem Mann gesagt, er müsste den Bettwäsche wechseln. Der Mann ist nicht der Richtige, um die Bettwäsche wechseln. Der kann das nicht, der macht das nicht.
Ja.
Zweitens muss ich die Person instruieren, dass die Person das so macht, wie ich das möchte. Und drittens muss irgendwo wieder ein Feedback da sein oder etwas, das wären die Kontrollen, jetzt von der juristischen Seite, dass einfach ein Feedback kommt und sagt, du, gell, das mit dem Bettwäsche, ich bin dann da dran, ist dann gemacht oder hast du gesehen, hast du das Bett gesehen, dass man das Feedback holt, das ist Bett, das ist schön gemacht, aber das ist wirklich eben, das Delegieren heisst auch der richtige Person, aber wenn man dann eben das Politikum daraus macht in der Beziehung, ich will jetzt einfach, dass du dich um die Bettwäsche kümmerst und kläglich versagst, weil ich weiss genau, du kannst es nicht und dann sind wir dort in einem Politikum drin und dann kommt eben die Perfektionismuskarte, die du gesagt hast, Philomena.
Jetzt hast du mir gerade mehrere Sachen angesprochen und ich muss kurz überlegen, wo ich ansetze, aber also erstens, ich habe ja ein Buch zu dem geschrieben und habe ich mich auf die Wirtschaft bezogen beim Delegieren. Die haben so ein 7-stufiges Delegationsmodell und das, was wir beim Mental Load anstreben, ist eigentlich die 7. Stufe, also die höchste Stufe in diesem Modell. Oder? Mhm. Das ist tatsächlich so. Und bei Ownership ist es aber auch noch, ich weiß nicht, wie es da gemeint ist, oder? Ich muss dann auch nicht mehr rapportieren. Oder? Also ich muss dann nicht sagen, ah, ja, das Projekt ist im Fall erledigt. Ich muss dann nicht sagen, im Fall, hey,
nein, nein. Du übernimmst und zwar 100%.
Genau. Oder? Das ich will aber Stufe. Auch nicht wissen, wie es läuft. So, oder? Das ist die Stufe.
Stufe 7 wäre das.
Ja, Stufe, ja, genau.
Du hast jetzt gerade gesagt, ich will nachher auch nicht mehr wissen, wie es läuft. Jetzt stelle ich mir vor, gerade wenn man beispielsweise Kinder hat und es ist ein Elterngespräch, dann möchte man ja gleich wissen, wie es gelaufen ist und wo das Kind jetzt steht. Wie kann man da wirklich loslassen?
Nein, du hast recht. Ich war wie vorschnell gewesen, oder? Mir ist mehr um die ganze Alltäglich. Ich muss dann nicht wissen, dass Bettwäsche gemacht ist. Ich sehe es dann, oder? Also so die Sachen, oder? Natürlich, wenn es ich sage mal, wenn man ein gemeinsames Interesse hat, wie ein Kind, aber eben, es kann ein älterer Teil sein, oder? Was heisst, hey, ja, ich habe das und das erledigt. Dann kann man natürlich schon auch informieren in dem Sinn. Es geht auch um eine Balance, oder? So, auch das ein bisschen auszusortieren, was ist es und was ist es nicht.
Was brauchen Paare grundsätzlich, dass sie die Themen miteinander besprechen können. Ich glaube, jedes von diesen Themen hat irgendwo eine gewisse Brisanz und verursacht vielleicht eine Reibungsfläche. Und da muss man schon den richtigen Zeitpunkt verwischen, anstatt wenn man mitten in einem Konflikt drin ist oder eben 6 Monate in der dreckigen Bettwäsche liegt oder das Kind gerade gekifft hat und heimkommt und man selber noch gestresst ist.
Genau, ich glaube, du bist schon mal in meinem Vortrag gewesen, weil das sage ich genau auch. Nicht das mit dem kiffenden Kind, aber... das ist ein wichtiger Punkt, oder? Wie kommuniziere ich über so etwas? Ganz grundsätzlich. Und ein Punkt ist, was du gesagt hast, sicher nicht im Stress. Sicher nicht, wenn es akut ist, oder? Weil dann wird es wie laufen, dass irgendwelche Schuldzuweisungen da sind. Und wenn ich jemandem die Schuld zuweise, dann macht die andere Person selbstverständlich zu, oder? Die wird kaum sagen, mal hast du recht. Genau. Also sicher, der Zeitpunkt muss stimmen, eben nicht Schuld zuweisen. Und dann, glaube ich, muss man einfach klar darlegen, was ist denn mein Bedürfnis, oder? Und das ist, glaube ich, sowieso, wenn wir dann vielleicht zu den Lösungen kommen, etwas, wo vor allem steht. Was ist es in Bezug auf Mental Load? Es muss ja gar nicht sein, dass es eine 50-50-Aufteilung ist am Schluss. Vielleicht ist es nur, hey, ich will einfach sehen, dass ich das alles mache. Nicht.
Ich will, dass du siehst, dass ich das alles mache.
Ja, genau. Anerkannt werden.
Anerkannt, oder? Das ist ein wichtiger Punkt. Oder vielleicht ist es aber tatsächlich weniger machen, was auch immer. Aber man muss wie, und das ist auch etwas, wo ich ehrlich gesagt aus der Psychotherapie jetzt mitnehme, man muss wissen, was man will. Weil sonst ist es mega schwierig, auch Veränderung überhaupt konkret anzugehen, wenn es einfach so vage und diffus bleibt. Oder? Und das ist bei Mental Load wirklich noch anspruchsvoll. Darum, auch wenn man in so ein Gespräch geht, was will ich eigentlich von dem Gespräch? Wir haben eben die Mental Load-Karten auch getestet, die ich vorher erzählt habe. Und wir haben dann auch ein paar gehabt, die gesagt haben, wir haben dann aber herausgefunden, keine will eigentlich weniger machen. Oder? Weil Mental Load, man redet viel vom Negativen von Mental Load, oder? Ja, es ist Überforderung, es ist nicht gesehen werden, es ist viel Arbeit. Aber es hat auch etwas Positives. Es ist auch Kontrolle. Ich glaube, vorher hast du das angesprochen und ich habe das Gefühl, Kontrolle ist auf jeden Fall schon mal gefallen als Wort. Es ist aber auch Selbstwirksamkeit, es ist auch Selbstwert. Es ist nicht nur schlecht, muss man sagen.
Und also, auch irgendwo vielleicht eine Art Liebe zu zeigen, Zuneigung zu zeigen, Beziehung zu leben.
Und vielleicht auch eine gewisse Sinnhaftigkeit, wenn man merkt, ich kann nicht nur auf mich selber schauen, sondern auch meinem Umfeld helfen und da andere Menschen mit einbeziehen und ihnen einen Mehrwert bieten.
Genau. Und es ist ja schön, es kann ja auch schön sein, sich um andere kümmern, wenn man das ja nicht aufbürdet bekommt, sondern das quasi wirklich authentisch will, oder? Genau.
Wenn man da jetzt so zulässt, dann frage ich mich so ein bisschen, wie kann ich Mental Load erkennen? Also so Anzeichen davon oder auch viel, wie kann ich merken, ist es jetzt in dem gesunden, positiven Bereich, was ja auch kann schön sein, und wo wird es dann zu viel? Wo ist so die Grenze?
Genau, und das ist jetzt, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um nochmal zu sagen, dass ja Mental Load nicht eine Diagnose ist. Oder, ich meine, wir haben es nie gesagt in diesem Podcast, aber einfach nochmal. Und was wir sehen, sind keine Symptome, oder? Also es ist nicht irgendwie etwas, wo in einem klinischen Bereich würde fallen, aber...
Das muss ich einhaken. Jetzt haben wir gesagt, was es nicht ist. Also wenn wir versuchen zu formulieren, was es ist, dann ist es eigentlich ein subjektives Empfinden.
Ja, genau. Genau.
Oder wie würdest du es positiv formulieren?
Ja, es ist schon, ich meine, man kann es als wirklich subjektives Empfinden, Phänomen, das man erlebt, wo man mit reinsteckt, nicht das, was nur gesellschaftlich irgendwie definiert ist, sondern wo man auch wirklich erlebbar macht oder erlebt im eigenen Alltag. So. Aber mir ist auch wie wichtig, dass, nochmal, dass es eben nicht Symptome und Diagnosen sind, sondern wirklich etwas, wo man wie mit reinsteckt. Und jetzt, deine Frage war, wie merke ich es, oder? Und wenn ich einfach im Mental Load bin und nicht in dem Overload, dann merkt man es häufig eben, dass der Kopf nie zur Ruhe kommt. Oder dass ich immer das Gefühl habe, ich bin am Denken. Häufig ist es ein Gefühl von Hilflosigkeit auch, oder? Weil man muss ja sagen, man kann ja auch nicht alles, nicht allem gerecht werden. So. Und das kann sich dann eben am Abend häufig zeigen, wenn ich dann eigentlich will schlafen will und dann fängt es aber an zu drehen. Hey, das müsste ich noch, das müsste ich noch, das müsste ich noch. Vielleicht zeigt sich das auch schon in einer gewissen Anspannung in der Brust, wo man auch das Gefühl hat, hey, ich bin ständig gestresst. So etwas kann sich auch zeigen. Ja, so.
Das Ganze hat ja auch eine Wirkung auf das System, auf die Familie, auf die Gesellschaft, auf die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber. Mit dem ganzen Mental Load, was heisst das gesellschaftlich, wenn man das Phänomen, wenn du das dort versuchst einzuordnen?
Genau, es hat natürlich einen Einfluss auf Beziehungen, oder? Ich habe es vorher kurz angewendet, wenn natürlich im Hochdruck die Themen angesprochen werden, dann führt das zu Konflikt. Es kann auch bezüglich der Kinder zu Konflikt führen und so weiter. Auf die Karriere bezogen hat mich mal... es ist ein finnisches Wort und ich kann es sicher nicht aussprechen. Aber übersetzt heisst das so, die Zeit, die man jetzt gerade reinsteckt, sind so die Staujahre. Und ich glaube, das hat vom Bild her etwas. Ich habe vorher von Sandwich oder Rush Hour, es ist alles ein bisschen ähnlich, oder? Und zwar, man kann sich, wenn man so zu ist, gedanklich, vielleicht nicht einmal an eine Pensumerhöhung zum Beispiel denken, oder? Aber es muss auch, wenn ich 100% schon arbeite, kann das auch sein, hey, nein, das Projekt übernehme ich jetzt nicht. Ich kann nicht noch mehr so, oder? Weil, wie soll ich das mit, wenn ich nachher heimgehe und noch eben im Spital muss meine Eltern besuchen oder meine Kinder, es ist einfach wie zu viel. Ich kann gar nicht so viel leisten, weil ich schon so eingebunden bin. Und wenn das natürlich sich in der Karriere zeigt, oder ich eben zurücknehme. Ich habe auch schon Frauen in meinem Umfeld gesagt, hey, wo die Kinder plötzlich älter waren, hat sich ein neues Feld für mich aufgetan. Ich habe plötzlich mir wieder zutraut, neue Sachen zu wagen. Und das muss ja nicht immer beruflich sein, es kann ja auch Freizeit sein. Wenn ich jetzt aber beruflich natürlich zurückstecke, dann hat das einen Impact meistens halt auf den Lohn und das hat dann meistens einen Impact auf, eben was ich vorher schon gesagt habe, auf die Vorsorge, oder? Wo man sich, glaube ich, auch wie zu wenig Gedanken macht.
Und dort denkt man vielleicht zu wenig da. Ich finde es so spannend, so der das, was du gesagt hast, Frau, die gesagt, Kinder sind draussen, oder? Jetzt kann ich endlich wieder schnaufen, ich habe endlich wieder Raum. Und vorher hat man aber auch nicht die Möglichkeit gehabt, und das heißt über die Vorsorgefrage, und das ist ja existenziell, dass du, wenn du als Frau sagst, ich kümmere mich um Kind, dann hast du zwingend eine Vorsorgelücke. Und auch das ist ein Thema, das man in der Beziehung im Paar muss miteinander besprechen. Wie gehen wir auch mit den finanziellen Folgen vom Care-Work, gewollt oder ungewollt, um? Und was heisst das für uns in Zukunft?
Genau, weil gerade wenn man auf die Zahlen schaut, dann sieht man auch, dass Frauen im Durchschnitt deutlich mehr Zeit für unbezahlte Arbeit aufwenden als Männer. Und ich frage mich auch, was bedeutet das denn für Karriere, für Lohn, aber eben auch für die Altersvorsorge, die Absicherung im Alter?
Ja, genau. Und die Frage, das ist ja, oder das ist die Frage, die sich auf die Frauen bezieht, weil Frauen Konsequenzen haben oder Konsequenzen tragen, aber die Lösung erarbeiten. Das ist Beziehungsaufgabe. Und es ist ja nicht eine reine Frauenaufgabe, um da Lösungen zu finden, sondern da geht's auch um die Ehemänner oder um Beziehungspartner. Da geht's aber auch um Gesellschaft, um die Arbeitgeber und um unseren Sozialstaat irgendwo. Also es sind ja noch andere in der Pflicht, um da auch Lösungen zu finden.
Und das meine ich mit, es ist keine Rocket Science, aber die Lösungen sind nämlich nicht ganz so monokausal, ja, ist nicht das richtige Wort. Aber ja, oder wir wissen ja auch, von Altersarmut sind mehr Frauen betroffen. Und ehrlich gesagt sind es nicht Frauen, die wenig geschafft haben, sondern das sind genau die, die wahrscheinlich rund um die Uhr geschafft haben. Und eben sich aber, oder wenn ich sage, ja, nach eben vielleicht 20, 25 Jahren sind die Kinder dann aus dem Haus, dann habe ich aber vielleicht 20 oder 25 Jahre lang meine Vorsorge vernachlässigt. Ist nicht wenig, oder? Und wir wissen ja, eben, wenn ich ein Pensum reduziere, reduziert sich die ganze Pensionskasse und so weiter. Oder? Ich meine, das gibt es ja alles auch. Vielleicht kommen wir auf das auch nochmal zurück.
Aber da braucht es ja genau eben einen Dialog, um zu sagen, wie gehen wir mit den finanziellen Folgen um, wie gehen wir das an. Es gibt Lösungen, es gibt Modelle, die funktionieren, nur werden die halt in vielen Beziehungen nicht angesprochen oder nicht genützt. Was braucht es dort innerhalb von der Beziehung oder vielleicht auch gesellschaftlich, zum Sensibilisieren und zu sagen, ihr müsst über die Themen reden, es ist okay, darüber zu reden und da Lösungen zu finden. Was braucht es dort? Amelie, oder eure Generation ist da noch ein Forscher und ein Direktor. Wie wirst du das ansprechen, wenn das bei dir ein Thema wird?
Das ist eine gute Frage und ich finde es extrem schwierig. Eben, wir haben vorher von Modellen aus der Wirtschaft, von Jus geredet. Jetzt gleichzeitig geht es da ja um zwischenmenschliche Beziehungen und da möchte ich ja auch nicht ein Büro aufmachen. Ich bin, oder meine Generation ist jetzt im Schnitt noch nicht in dem Alter, wo jetzt so alle eine Familie haben. Das wird ja bei uns dann noch kommen. Bin ich auch gespannt, wie wir das lösen werden. Aber ehrlich gesagt, für mich ist es so eine rechte Überforderung im Moment, wenn ich an das denke. Ich denke, offene Kommunikation ist sicher wichtig. Aber eben nachher schon nur eine Lösung finden, die für beide passt und ein Kompromiss ist, das stelle ich mir schwierig vor. Wie würdest du das machen, Stefan?
Ich komme so aus einer Generation, wo ich sage, oder Generation von meinen Eltern, das sind so die klassischen Unternehmergenerationen gewesen. Offiziell ist der Mann der Firmenchef gewesen. In Wirklichkeit hat die Frau die ganzen Finanzen, das ganze HR und hinter dem Mann noch geschaut und aufgeräumt, dass am Schluss alles läuft und gemacht wird. Und das ist immer so das Duopol gewesen, wo man zusammen die Sachen gelöst hat. Meine Generation ist sich der Themen schon sehr viel bewusster, aber tut sich schwer mit dem Lösen. Und so ein bisschen der Wunsch, den wir haben, und glaube, was ich auch gesehen jetzt aus dem Umfeld bei mir, wo Kids haben, die versuchen, dass ihre Kids dann sehr viel direkter und forscher mit diesen Themen umgehen. Und du, wo da noch eine Generation dazwischen bist, das wäre so ein bisschen der Wunsch, oder die Erwartungshaltung, oder vielleicht auch der Beschützerinstinkt, der sagt, wir unterstützen euch dabei, dass ihr da eben genau mit ein bisschen mehr Direktheit und ein bisschen zügiger von Anfang an die Themen ansprechen. Vielleicht nicht dann, wenn schon das Kind unterwegs ist, sondern vielleicht noch mal einen Schritt vorher. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung oder der Wunsch eurer Generation. Was macht der Wunsch mit dir?
Also das hoffe ich mir natürlich auch für uns. Und eben, es gibt ja auch eine ganze Palette an Lösungen bereits. Also, wir haben es vorher gehört, eben irgendwie Pensum reduzieren, delegieren und so weiter. Wie kann man für sich eine gute Lösung finden oder überhaupt herausfinden, was dann könnte passen? Was gibst du da ein paar mit auf den Weg? Weil eben, ich denke mir, das kann ja auch Überforderung sein, nachher so viele Möglichkeiten zu haben und da müssen auszusuchen.
Ich glaube, wichtig ist schon, dass man halt einfach wie transparent einfach kommuniziert, oder? Und wenn es jetzt eben um so finanzielle Geschichten, und man muss es einfach auch nicht schönreden, wenn jemand ein Pensum reduziert, begibt sich meistens irgendwie die Person irgendeine Form von Abhängigkeit, oder? Und ich glaube, das muss man halt einfach ansprechen und besprechen, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Und das Problem ist ja aber, dass Care-Arbeit, die ich dann wahrscheinlich leiste, darum reduziere ich das Pensum, nicht entlohnt wird. Mhm. Und ich auch nicht dafür will, ich will auch nicht bezahlt werden, damit ich von meinen Kindern schaue, oder? Kein Problem, eine Kita zu zahlen für das. Ist ja auch ein bisschen ein Paradox, oder? Wie gehen wir mit dem um? Dann muss man auch sagen, was wir jetzt da ganz kurz führen, ist auch wie eine Diskussion für privilegierte Menschen, oder? Weil es sind ein paar. Bei alleinerziehenden Menschen, die allein sind, müsste ich, glaube ich, viel mehr auch der Staat einspringen. Mhm. Oder? Darum finde ich ganz wichtig, Gesellschaft, Staat ist nicht nur ein individuelles Problem. Oder? Zurück zu den Paar. Was meine Erfahrung halt auch ist, vor allem wenn jetzt zum Beispiel Frauen ganz zu Hause sind, oder, dass da wie auch die Erwartung oder der Wunsch oder nur weil einen Anspruch stellen an Entlastung sehr schambehaftet ist. Also wie, hey, aber ich bin doch den ganzen Tag zuhause, logisch mache ich das, logisch werde ich nicht für das zahlt, er geht ja arbeiten. Also jetzt eben sehr Stereotyp natürlich alles. So. Und dass es halt einfach auch sehr stark in unserer Gesellschaft noch verankert.
Aber auch wieder Glaubenssätze, oder? Glaubenssätze bei einem selber, wie sie mir aufgewachsen, oder? Mhm. Und ich hoffe jetzt bei dir eben auch, dass deine Mutter dir etwas anderes vorlebt, als ihr vorgelebt worden ist, als mir vorgelebt worden ist. Mhm. Also ich glaube, darum ist auch der Austausch zwischen den Generationen wichtig. Ich habe mal noch nachgefragt bei einer Vorsorgespezialistin, und gesagt, hey, über was müssen die Paare reden? Was gibt es für Lösungen? Und das eine ist immer, setzt euch in der Beziehung beide miteinander damit auseinander, was haben wir für Geld? Wie viel Geld kommt rein? Wer zahlt was? Ein sauberer Budgetplan, der auch muss grundlegender Natur gemacht werden. Aber redet auch darüber mit der Pensionskasse, mit dem, was dazugehört. Und redet über Szenarien. Und Amelie, das sind so die unangenehmen Fragen. Was ist denn, oder man hat zusammen Kinder, man hat so gut, man plant zusammen Zukunft, man plant zusammen alt zu werden, wenn man das noch macht. Aber Realität kommt dazwischen. Was ist, wenn wir uns in zwei Jahren trennen? Was ist, wenn jemand stirbt? All die Worst-Case-Szenarien, hat sie mir gesagt, die müssen ansprechen, die müssen diskutieren in der Beziehung. Das haben wir auch bei unserem Live-Podcast diskutiert. Aber mir fällt das schwer in meiner Generation. Philomena, du nickst, oder? Das ist unangenehm, die Themen. Was macht das mit dir, Amelie? Wenn jetzt deine Mutter dir sagt, Amelie, jetzt hast du eine Beziehung, ihr überlegt euch Kinder zu haben, jetzt müsst ihr darüber reden, wenn ihr euch scheiden lasst, wenn jemand von euch stirbt und ihr mit der Pensionskasse reden, ist dir das weniger unangenehm, als dass der Philomena mir unangenehm ist? Oder was macht das mit dir?
Ich glaube, das ist auch ganz fest eine Typenfrage. Also ich selber, ich studiere ja auch Recht, habe jetzt Scheidung und Erbrecht das Jahr. Da redet man halt einfach über die Fälle, die im Leben passieren werden oder leider auch passieren. Und gleich sind es auch schwierige Themen und auch Tabus. Eben da habe ich auch gerade unseren Live-Podcast müssen denken. Und eben dann kommen so einerseits das Tabuthema Geld und andererseits dann die Themen wie Tod, Invalidität, Scheidung zusammen. Wie kann man so ein Gespräch handeln oder so konstruktiv führen? Also ich frage mich zuerst mal, wie geht man überhaupt da rein? Oder man kann ja nicht einfach an den Tisch hocken und sagen so, jetzt reden wir darüber, wie wir es finanzieren machen, wenn es einen Todesfall gibt.
Ist auch dir ein bisschen unangenehm, die Themen, obwohl also, du studierst und dich auskennst.
Ich frage mich so, wie würdest du in so ein Gespräch hineingehen? Oder auch mit welcher Haltung oder Erwartung? Kann man einfach in einmal alles lösen?
Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn du am Schluss gesagt hast. Erstens, was ist also die Erwartung, die ich habe an so ein Gespräch? Oder? Ich meine, wie Ich habe halt wie die Haltung, dass man, wenn man um Tabuthemen herumredet, kommt man nie zu einer Lösung. Oder? Und häufig hat das ja mehr mit meinem unangenehmen Gefühl zu tun, als mit der tatsächlichen Sache. Oder? Also über eine Scheidungsrate reden, die jetzt glaube ich 40% oder 50% immer noch ist, das ist einfach eine Realität, das ist eine Eventualität, die man mit berücksichtigen muss. Und mein Tipp ist auch da, ich würde jetzt nicht gerade von Scheidung zu Todesfall zu alles darüber sprechen, oder? Aber sicher mal, wie sind wir finanziell aufgestellt. Und es muss ja auch gar nicht sein, es ist auch das, was ich vorher angesprochen habe, also da aus meiner persönlichen Erfahrung, wo ich nach dem zweiten Kind zurückgekommen bin, ich zuerst mit 20% zurückgekommen. Oder? Und das war eine massive Lohneinbuße gewesen. Das heisst, ich konnte nicht mehr gleich beitragen zum Familienkonto oder was auch immer. Das muss man ansprechen. Da gibt's gar nicht. Also, und ich glaube, da muss man sich auch eben ein bisschen von dieser Scham, von dem, man redet nicht über Geld, ich kann es nicht verdienen, von irgendetwas, was da ist, lösen. Geld ist ein Objekt, oder? Aber es ist natürlich emotional aufgeladiges Objekt. Oder Geld ist ein Statussymbol, es hat irgendetwas mit Selbstwert zu tun, es hat etwas bei, eben mit, was du hast vorhin gesagt, mit dem, ich bin der Ernährer und so weiter, oder? Und ich glaube, von dem muss man sich lösen. Geld ist ein Ding, das ich brauche, um überleben, mir Sachen leisten, und es ist nicht eine Emotion, so.
Ich habe vielleicht einen möglichen Weg, Amelie, für dich, für die Zukunft, als Inspiration. Ich habe die Themen ja müssen ansprechen, mit den Eltern müssen ansprechen, mit Vorsorgeaufträgen und allem. Und mit der besseren Hälfte muss man die unangenehmen Themen ansprechen. Ich hole mir amigs jemanden dazu. Ich hole mir eine Fachperson dazu, sage, kommen bitte mal zu euch ins Büro, bei euch vorbeikommen, und ihr bringt die Themen schön strukturiert, klar, auf den Punkt. Und wir haben dort wie auch einen Safe Space, wo man darüber redet, anstatt zuhause in der Bettwäsche, die 6 Monate gewechselt worden ist. Nein, anstatt zuhause im Bett, während man noch eben 50 andere Sachen macht, oder dass man auch eben vorher, da sind wir wieder beim Mental Load, beim Emotional Load, dass man vorher durchschnaufen kann und sagen, hey, jetzt gehen wir zwei dort hin, dort schauen wir diese Themen an, wir schauen die sachlich an, wir reden anständig miteinander, kommen nicht in Stress, weil nicht jemand dabei sitzt und so. Einfach, das ist das, was mir persönlich leichter macht. Aber ich bin gespannt, was du dann für einen Weg findest, Amelie, bei dir, wenn wir dann bei diesen Themen sind, in deiner Generation.
Eben, Stefan, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, eben gerade bei einer Überforderung, sich auch Unterstützung zu holen und zu wissen, dass man mit diesen Themen nicht allein ist, dass es auch am Schluss allen so geht, uns alle irgendwo durch betrifft, und dass es auch okay ist, da eben Fachpersonen zu holen. Herzlichen Dank, Philomena, dass du heute zu dem Gespräch da bist. Ich durfte viel lernen.
Danke, es war für mich sehr, sehr spannend.
Mental Load und Care-Arbeit. Ja, wir sehen da mal, oder? Verschiedene Generationen, verschiedene Herangehensweisen, und ihr macht das schon ein bisschen besser als unsere Generation und mir wieder ein bisschen besser als die Generation vorher. Aber es bleiben Themen, die wir ansprechen müssen.
Und damit auch danke euch vielmals fürs Zuhören. Vielleicht ist die Folge auch genau das gewesen, was ihr gebraucht habt, um das Thema endlich ansprechen. Sei es jetzt im Gespräch, in der Partnerschaft, beim Job oder sonst noch, wo es gerade nötig ist. und besprechen, wer trägt was und wie können wir es fair regeln, damit Care-Arbeit eben nicht automatisch zum finanziellen Nachteil wird.
So kommen wir weiter. Wir sagen danke fürs Zuhören. Ich bin der Stefan Lendi.
Und ich bin Amelie Galadet.